Genau genommen sind es 13, wie bei den Aposteln und auch wie bei den Stämmen. Wie kommt das dazu?
Ja, der eine Stamm ist geteilt, zu dem bei Josef nicht gezählt
wird. Weil anstelle von Josef seine beiden Söhne gezählt werden. Und einer wird nicht mitgezählt. Genau, Levi. Weil das war der Stamm, der zu Gott gehört.
Ja.
Und wenn wir später in der Offenbarung lesen, diese berühmten 144.000, 12.000 aus jedem der Stämme Israels, fehlt welcher?
Da fehlt dann Ephraim. Dan.
Ganz anderer Stamm, und zwar der Stamm Dan. Warum?
Nein.
Die waren Richter, ne?
Das ist der Name von diesem. Also Dan bedeutet Richter. Ganz praktisch ist es so, das war der nördlichste Stamm bei der Landnahme. Also im heutigen Grenze zum Libanon. Golanhöhen würde man sagen. Das war so diese Region, die die in Besitz genommen haben. Und die haben sich als tatsächlich mit den umliegenden Völkern vermischt. Ich denke aber, das hat eine geistliche Bedeutung, wenn uns gesagt wird, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, dann ist das für mich eben ein Hinweis darauf, dass das Richten anderer Gläubiger zum Ausschluss führt aus dem Volk Gottes. Wirklich ein Ausschlussgrund ist. Wenn wir vorhin diese Stelle gelesen haben oder gehört haben aus dem Buch Malachi, das bewegt mich eben auch seit meiner Jugend. Ein anderer Vers, und zwar der heute in der Losung ist, das, was mich immer am meisten getroffen hat, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Was bedeutet? Es gibt so böse Zeiten, da kann man nichts mehr ändern. Da können sich nur noch, die den Herrn fürchten, miteinander in Gemeinschaft sein. Normalerweise sind wir da, war Israel das Volk Gottes da, um das Gute aufzuhalten. Das ist unsere Aufgabe. Solange genügend Gläubige da sind, halten sie das Gericht Gottes auf. Zur Zeit Noahs waren es zu wenige. Es waren noch 8. Dann kam das Gericht durch die ganze Welt. Zur Zeit Lots waren es zu wenige. Es waren keine 10. Und zur Zeit Malachi waren es irgendwann auch zu wenige. Und das Gericht ist dann über das Volk Israel gekommen. Wenn man so will, schon vorneweg einmal bei Jeremia, waren es ebenfalls zu wenige, die das Böse, die bereit waren, sich dem Bösen entgegenzustellen. Dann kam die Wegführung. Der anderen 10 Stämme ja schon fast ein Jahrhundert vorneweg. Und dann eben der Rest des Volkes durch Nebukadnezar, durch die Babylonier. Und das, was der Prophet Malachi beschreibt, ist allgemein gültig. Es gibt Zeiten, eben wo die Frechen der Haupt erheben, und die Gottesfürchten können das nicht mehr aushalten, aber sie sind in Gemeinschaft und Gott verspricht, für sie wird ein Gebet durchgeführt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich sage, wir haben einen Blick auf die Richtung, da habe ich ja 3 Wochen vorneweg schon einmal einen vorbereitenden Predigt dazu gehalten, und ich sage schon so viel, heute werde ich den zweiten Teil der Vorbereitung machen. Erst nächste Woche kommen wir sogar zusammen zu den einzelnen Berufen. Und zwar eine Sache, die vor der Zeit der Richter eingetreten ist und die danach nur noch dreimal eingetreten ist, soweit uns das Wort Gottes das berichtet, ist eine wiederkehrende Formulierung. Und ich bitte euch, notiert euch das, weil das extrem wichtig ist und ein Zustand, das ultimativ Segensreiche, was Gott eigentlich für sein Volk bereitet hat. Weiß das zufällig jemand? Ich erinnere mich, ich habe vor vielen Jahren einmal darüber schon diesen Zustand erwähnt.
Meinst du das mit dem und jeder Tat, was ihm verfügte?
Das ist genau der Gegenteil. Das ist das Gegenteil. Ja. Genau. Das Gegenteil ist, dass jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Das ist das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich tut. Es gibt einen Ausdruck, den begegnen uns etwa ein Dutzend Mal in der Bibel, nicht ganz. Und das heißt, der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum. Das ist eigentlich nicht, ja, was soll man sagen? Das ist eigentlich der Normalzustand, aber leider nicht der Normalzustand. Das ist eigentlich das Ziel Gottes mit seinem Volk. Nur, das Volk Gottes kommt kaum dahin. Und wenn sie dort sind,
vergessen sie Gott
wieder. Ja, es ist wirklich so. Ich will nicht mal sagen, genießen sie das nicht, sondern sie vergessen Gott. Das ist das Problematische. Und das ist die große Herausforderung für uns. Wenn Gott mit uns zum Ziel gekommen ist, dann ist die große Gefahr, dass wir ihn vergessen. Das kann man leider in der Geschichte des Volkes Gottes immer wieder beobachten. Auch unseres Volkes, der Deutschen. Wir haben solche Segenszeiten hinter uns, in den vergangenen Jahrhunderten. Und es ist immer dann, wenn es richtig gut ging, wieder weggeworfen. Ich komme aus der Generation, die das Fastenleben lang genießen wird. Die Nachkriegsgeneration war die Generation, die sich wieder zu Gott zurückgewendet hat. Nach dieser ganzen Zeit der Verführung. Und unser Grundgesetz atmet noch fast in jedem einzelnen Artikel diese tiefe Gottesfurcht. Und in den letzten Jahren wird das mit aller Gewalt abgegeben. Wir sind noch nicht am Ende, aber es geht auf diese Sache wieder zu. Und ich bitte euch, lasst uns einmal gucken, weil die Zeit der Richter ist praktisch eingebettet in zwei Zeiten, von denen berichtet ist, und der Herr verschafft ihn Ruhe ringsum. Wann war das erste Mal?
Bei David. Bei Josua.
Natürlich, bei Josua. Wir haben das zweimal im Buch Josua. Ihr könnt euch diese Stellen wirklich immer anstreichen, ja. damit man das nicht wieder aus dem Gedächtnis verliert. Es ist in Josua 21, Vers 44, und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum her, nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand.
Welches Kapitel?
21, Vers 44. Und darauf wird dann zwei Kapitel später nochmal Bezug genommen. Kapitel 23, Vers 1. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, vor allen seinen Feinden ringsum, als Jesu alt geworden war, hochbetagt, das war das, was wir beim letzten Mal schon gelesen hatten, da berief Josua ganz Israel, seine Ältesten, seine Häupter, seine Richter und seine Vorsteher und sprach zu ihnen, ich bin alt geworden, wohlbetagt, und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Völkern euretwegen getan hat. Josua hat das wahrgenommen. Warum?
Weil er das als einer der wenigen noch direkt erlebt hat, diese ganzen Wunder Gottes, alles, was er von seinem Volk getan hat und mittendrin stand er dabei.
Richtig. Er war von Anfang an mit dabei gewesen, aber es gibt noch einen zweiten. Hochinteressanten Grund.
Na, vielleicht dieser Satz, ich und mein Haus wollen.
Das kommt erst danach.
Also, ist vielleicht nicht jetzt direkt passend dazu, aber was ich noch beim Josua, was mir immer aufgefallen ist, er war wahrscheinlich der einzig beste Nachfolger, weil er immer bei Mose gewesen ist, die erste Zeit. Also im Zelt und so immer in seiner Nähe.
Er war ja sein Mitarbeiter, das ist wahr. Aber er ist eben nicht der Einzige, sondern Kaleb war an seiner Seite. Mhm. Bitte?
Die hatten den Glauben, oder er ja auch. Dass man.
Wisst ihr warum? Weil Gott genau das durch Mose gesagt hat. Und das lesen wir vorne. Und diese beiden Stellen streicht euch genauso an. Und zwar im 5. Buch Mose, Kapitel 12. Dort heißt es im Vers 8, ihr sollt nicht tun, nach allem, was wir heute hier tun, jeder, was irgend Rechtes in seinen Augen, denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt ihr in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt. Und er verschafft euch Ruhe vor allen euren Feinden ringsum und ihr wohnt sicher. Dann soll es geschehen, der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Wanderer, Schlachtopfer. Also, da sehen wir, dass wirklich dieses Tun, was recht ist, in den eigenen Augen. Und die Ruhe, zu der Gott uns berufen hat, nahm wir ausschließen. Entweder wir machen, was uns gefällt. Das zieht sich ausdrücklich auf Formelding. Oder wir tun, was Gott gefällt. Und dann ist das Ziel Gottes, uns zur Ruhe kommen zu lassen. Ich denke, das kann nur jemand genießen, wirklich genießen, der durch Kämpfe gegangen ist. Ich weiß nicht, wem es von euch so geht oder denen, wie mir das geht. Ich habe also jahrelang so einen inneren Kämpfe gehabt, so eine Stimme in meinem Geist, ich kann nicht sagen in meinem Kopf, so eine Bedrängnis, wo ich über Jahre nicht wusste, dass das nicht Gott ist, sondern wo mein Gewissen so mich gequält hat. Und ich dachte, das ist Gottes Reden. Bis ich verstanden habe, dass die Beziehung mit Gott zum Frieden führt. Wirklich, zu einem tiefen inneren Frieden. Und heute, und ich sage nicht nur heute, sondern seit Jahrzehnten, darf ich das genießen, aus dem Frieden Gottes herausgeleitet zu werden. So schwierig manche Dinge sind, so schmerzhaft manche Entscheidungen sind, so herausfordernd viele Aufgaben sind, vor denen wir stehen, dieser Friede Gottes weicht nicht von uns, wenn wir in seine Ruhe eingegangen sind. Wir lesen das in den Psalmen so mehrmals. Wo es heißt, wo Gott sagt, ich so schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingegangen. Das ist in den Briefen viel aufgegeben. Wenn also sein Volk, die Jeschua, den Friedensfürst kennengelernt, dann wählen, ihren eigenen Kram stattdessen zu machen, dann kommt der Zorn Gottes, der damit, also der verpflichtend ist, dass derjenige nicht mehr zur Ruhe kommt. immer getrieben zu sein. Und zwar nicht durch Gottes Geist. Und Gottes Geist zeigt uns auch, aber ebenfalls im Frieden. Und ich bin fasziniert und ich bin sicher, dass, und das versuche ich hier weiterzugeben, dass Josua in er das sagt, und ich glaube, das ist auf Salomo nur ein einziges Mal, dass jemand das selber sagt. Der Herr hat uns Ruhe verschafft. Das wächst aus dem Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir darin leben, dann wird es lebendig. In uns, durch uns, um uns herum, dann treten wir hinein. Das ist das, was wir selbst in diesem Text lesen oder gehört haben vorhin in der Zeit Malachis. Es wurde ein Gedenkbuch für sie geschrieben. Wisst ihr, kein Aufruhr, keine Panik. Rundrum Freche, die sagt, überhaupt keinen Sinn dazu für die. Es macht keinen Unterschied. Wir haben doch trotzdem Frage. Dann lass uns machen, was wir. Und du siehst im Gegensatz, es gibt ja Leute, die uns als Beispiel gegeben sind, die in den herausforderndsten Situationen in diesem Frieden sind. Beispiel?
Hier, Daniel und seine Freunde.
Ganz krass. Daniel und seine Freunde. Der eine, der dem Löwen zum Fraß vorgeworfen wird, und dort im Frieden ist, im Gegensatz zu dem König, der dieses Urteil unwissentlich gefällt hatte, der nachts rausgetrieben wird und dorthin hingeht und sagt, Daniel, hat dein Gott dich bewahren können? Und er beruhigt den König mitten bei den Löwen. Ihr wisst, in meinem Wohnzimmer hängt ein Bild davon, eines der faszinierendsten Bilder, die ich überhaupt finde, die man als Mensch malen kann. Daniel, der anbetend in dieser Grube steht und hinter ihm die Löwen erwartet, sich nicht an ihn herantraut. Das ist, im Frieden Gottes zu sein, mitten im Trouble. Und seine Freunde im Feuerofen. Ob Gott uns rettet oder nicht, und wir wissen, dass er es kann, wir werden uns nicht vor diesem Bild beugen. Das ist Leben im Frieden. Das heißt nicht, dass das alles ohne Probleme abläuft. Aber das heißt, Sieger zu sein. Die Weihnachten hier waren, wissen, dass ich an diesem Tag wirklich bedrückt war, weil unser Partner, der Pastor in Pakistan, inhaftiert worden war. Ich habe vor und während wir hier gesessen und gesungen haben, habe ich die Nachricht gekriegt, dass er gestern am späten Abend dort wieder freigekommen ist, freigekauft worden ist. Und wie er dorthin gekommen ist, das kann man sich nicht vorstellen. Die Falschheit von Menschen, auch von Gläubigen, kann man sich nicht vorstellen. Ich kann es dir gar nicht erzählen. Unfassbar. Wir haben in dieser Zeit gebetet. Ich habe versucht, irgendwie Kontakt zu seiner Frau zu kriegen, weil ich über Geschwister von dieser Sache erfahren hatte. Und ich habe mich gewundert, ich hatte mein Weihnachtsbüsel geschickt und es kam nichts. Daraufhin eben nur diese Information, also kam keine Rückmeldung, dass er inhaftiert worden ist. Ja, für Gutes zu tun. Und andere Leute mit Anklage erhoben. Im Frieden Gottes zu bleiben, für mich ist heute eigentlich dadurch zu wissen, dass Gott mitten in diesem Horror seine Hand über sein Kind hat. Das heißt es, Ruhe verschafft. Der zweite Teil, vor den Feinden. Es ist also keine Gemütlichkeit oder keine Friedhofsruhe. Es heißt, das bekämpft werden und das kämpfen müssen hat aufgehört, weil es solche und solche Zeiten gibt. Beides gehört zu unserem Leben. Und wir haben, ich denke, einen sehr begrenzten Einfluss darauf, in welche Zeit wir geboren werden. Wir haben aber einen Einfluss darauf, wie wir in diesen Zeiten geboren werden. Das ist unbeantwortet. Nochmal, weil das ist ein wichtiger Zusammenhang. Bitte, beachte das. Dass Josua das sagen kann. Der Herr hat uns Ruhe ringsum verschafft. Basiert auf der Tatsache, dass zweimal das angekündigt worden war im Vorfeld. Eben, 5. Mose 12 und ein zweites Mal 5. Mose 25, Vers 19. Das ist das Vermächtnis des Mose an das Volk. Dort heißt es auf Vers 17, erinnere dich darin, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als er aus Ägypten zog. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug. Alle Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst, und er fürchtete Gott nicht. Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dir Ruhe verschafft hat vor all deinen Feinden ringsum, in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, das zu besitzen, so sollst du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel austilgen, vergiss es nicht. Ruhe ringsum ist nicht ein Selbstzweck. Das Gedächtnis Amaleks auszurotten heißt, diese Haltung, die Schwachen zu bedrücken, unter gar keinen Umständen zu dulden. Freunde, nochmal. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, dass der Gesetzlosigkeit, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Schwächsten, die sich nicht wehren können, dass man denen Recht verschafft und zu deren Ruhe beiträgt, das ist die Voraussetzung oder den Preis, den wir zu zahlen haben, für diese Ruhe ringsum. Es ist keine Faulheit. Es ist so, ich habe heute das nochmal nachgelesen, worauf ist ein Fluch Gottes gestellt oder ausgesprochen? Es gibt nur wenige Stellen, wo es ausdrücklich heißt, ein Fluch des Herrn ist. Eines der Beispiele ist, kann man sich sogar merken, Sprüche 3, Vers 33, im Hause des Gesetzlosen. Sprüche 3, Vers 33. Ein Fluch des Herrn ist auf dem Hause des Gesetzlosen. Und es gibt einen zweiten Fluch. Auch verflucht ist, wer seine Hände lässig regt im Werk des Herrn. Faulheit, wenn wir von Gott berufen sind, zieht einen Fluch Gottes nach sich. Deswegen, ich erwähne das nur an dieser Stelle, diese Frieden Gottes oder diese Ruhe Gottes ist nicht etwas, wo man sagt, naja, Gott hat mir Frieden geschafft, nun lasse ich alles in Betracht sein. Das funktioniert gar nicht, sondern die Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und unsere Herzen und Sinne bewahren soll in Christus Jesus, lebt dadurch, dass oder solange wir eben der Gesetzlosigkeit das ist extrem wichtig. Diese beiden Dinge gehören immer zusammen. Und das, Freunde, ist dann in der Zeit der Richter einfach richtig. Über mindestens 400 Jahre. Da ist dieser Friede Gottes einfach dem Volk genommen worden. weil sie wieder zurückgekehrt sind zu dem, das zu tun, was recht war in ihren Augen. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist. Ich denke nicht. Also, auch wenn das so ein Ausdruck ist, die Taten, das Recht an ihren Augen. Weil das hat wirklich was mit unseren Augen zu tun. Meine Generation ist noch mit diesem Lied aufgewachsen, was später gehasst worden ist. Ich weiß, man hat das richtig bekämpft, also nach der Welt. Als falsche Herangehensweise. Ich bin damit groß geworden. Acht kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in den Himmel sieht herab auf dich. Acht kleines Auge, was du siehst. Und das geht dann weiter, fast alle Körperteile. Gib acht kleiner Mund, was du sprichst, gib acht kleines Ohr, was du hörst, gib acht kleine Hand, was du tust, gib acht kleiner Fuß, wohin du gehst. Immer, denn der Vater in den Himmel schaut herab auf dich, gib acht, was du machst. Ich halte das bis heute für ein ganz wichtiges Lied, was man gerade ganz kleinen Kindern. Ja, was man schon abends als Einschlafen am Bettchen hat, wenn noch ganz klein ist. Weil es ja die Tatsache entspricht, wenn wir darauf nicht achten, was wir tun und dass wir dabei unter der freundlichen, gütigen Beobachtung unseres Vaters sind, dann denken wir, und ich sage wirklich wir, von Kind an, wir können machen, was uns gefällt. Da sind wir bei dem, was recht ist in unseren Augen. Wir haben 10 Kinder und das waren nette Kinder, wenn ich das mal mit anderen Familien vergleichen sollte. Aber ich kann mich an keins erinnern, was ohne Erziehung hätte groß werden können. Und wenn ich sie mal fragen würde, alle unsere Kinder, ich glaube nicht, dass die jemals immer mit den Vorgaben der Eltern übereingestimmt haben. In ihren Augen haben wir bestimmt viel Unnötiges oder Ärgerliches oder gar Bösartiges verlangt. So war ich auch 20 Jahre überzeugt. Also, ja, ich habe manches Gute von den Eltern, aber anders war es so schlimm. Als ich dann selber gemerkt habe, Zeit dann. Dass die mir diese Dinge nicht allein durchgehen lassen. Und dass ich ein Vorbild hatte, wie ich mit dem Bösen, was auch, also mit dem Eigenbild, was in den Augen der Kinder, wie man damit umgehen kann. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann ist die Zeit, wo diese Ruhe ringsum gefehlt hat, weit überwiegend gegenüber dieser Bibelzeit. Das waren diese Jahre zwischen der Landnahme und dem Tod Josas und derer, die nach ihm ihren Dienst verlängerten. Das waren keine 100 Jahre. Und dann lesen wir das nächste Mal, Jan hat es schon von angedeutet, erst wieder bei David. Und das ist in 2. Samuel 7, Vers 1. Guck mal, wie viel man überschlagen muss. Zwei komplette Bücher. Das Buch Richter und das erste Buch Samuel gehen vorbei, ehe das wieder ein einziges Mal gesagt werden kann. Und im 7. Kapitel des 2. Buches Samuel lesen wir es wieder. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsum Ruhe verschafft hatte von seinen Feinden, da sprach der König zu Nathan, dem Propheten, ich wohne in einem Haus von Zedern und die Lade Gottes wohnt unter Teppich. Und da kommt das erste Mal der Gedanke, dem Herrn ein würdiges Haus zu bauen, den Tempel. Und dann lesen wir es das nächste Mal wann? Im ersten Buch der Könige, Kapitel 5, Vers 18.
Nun aber hat der Herr, mein Gott, mir eine Herrschaft gegeben. Es gibt keinen Widersacher mehr und keine bösen Anschläge. Und da gedenkt er eigentlich erst, das Haus zu bauen.
Aber bei mir, und bei dir, ist das...
Das ist aber David, oder? Das ist eine Aussage.
Nein, nein.
Das müsste ja dann zweiter können.
Nein, nein.
Was?
Bei mir steht das was anderes. Bei mir steht doch, und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams, und die Blitzerfrücht begeben sie und so weiter.
Das ist Vers 21.
Vers 21, genau. 1.
Könige 5,21.
Gibt es also verschiedene Erzählungen? Bei euch ist das Vers 18, ja?
Mhm.
Ja.
Vers 15 ist hier unter einem Abschnitt, da wird das Vertrag mit Hiram vorbereitet.
Das ist wirklich eine andere Zählung. Das muss. Ja, bei mir ist das Vers 4. Eine andere Zählung. Nun aber hat der Herr, mein Gott, mir Ruhe geschafft ringsum, dass kein Widersacher mehr, keine schlimme Begegnis. Und sie, genau. Das ist eine andere Zählung. Ja, die neuere Übersetzung. Da hat man die Texteinteilung verändert. Erst bei Salomo ist das zweite Mal, und da sind noch nicht 40 Jahre vergangen zwischen dem, dass David die Entscheidung trifft und Salomo das aufnimmt. Und damit hört es dann auch von auf. Bei seinem Sohn ist diese Ruhe ringsum schon vorbei. Da teilt sich das Volk. Bitte? Die kommt noch zweimal wieder. Gott sei Dank, die kommt noch zweimal wieder. Wer erinnert sich?
Ich erinnere den Richter, ne?
Nein. Wir sind ja schon über diese Zeit weg. Das heißt, wir haben etwa knappe 100 Jahre, wo die Ruhe Gottes im Volk Israel unter Josia war. Etwa 50 Jahre unter David und Salomo. Und dann nur noch zwei ganz kurze Phasen. Ich sage das nicht. Asa und Josef. Großvater und Enkel. Das sind die Texte im zweiten Buch der Chronik 14, 15. Genau. 14, 15. Das eine ist Asa, zweite Chronik 14, Vers 6. Er sprach zu Juda, lasst uns diese Städte bauen und Mauern ringsum machen und Türme, Tore und Riegel. Noch ist das Land vor uns, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe verschafft ringsum her und so bauten sie und es gelang ihnen. Und dann, einige Zeit später, und ganz Juda, Kapitel 15, Vers 15, und ganz Juda freute sich über den Eid, den sie schworen mit ihrem ganzen Herzen. Uns suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihm finden und der Herr verschaffte ihm Ruhe ringsumher. Und dann noch, das ist Asa. Und ich glaube, in diesem zweiten Text haben wir eine praktische Anleitung dafür, wie man in diese Ruhe Gottes eingeht. Bitte, ich streiche diesen Vers besonders an. 2. Chronik 15, 15. Ganz Israel freute sich über die Verbindung mit Gott, den Eid, den sie schworen, mit ihrem ganzen Herzen. Und sie suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihr finden. Das ist das Geheimnis, wie man in die Ruhe Gottes hineinkommt. Von ganzem Herzen und mit ganzem Willen. Es gibt für diese Sache keine Haltung. Freunde, ich sage das mal den jungen Leuten unter uns. Diese Voraussetzung, ganzes Herz, ganze Wille, investieren, um Gott zu suchen, dann schenkt er diesen Frieden. Und zwar normalerweise ein Leben lang. Und wenn wir mal zurückgehen, nochmal zu Salomo, da ist nämlich eine Besonderheit. Im ersten Buch Chronik, Kapitel 22, gibt es ein prophetisches Wort an David. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich werde ihm Ruhe verschaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein, und Frieden und gute Ruhe werde ich es ergeben in seinem Tag. Jetzt neu. 1. Chronik 22 ist neu. Das Wort, der Name Salomo bedeutet so was wie in unserer Zeit Friedrich oder Friedhelm oder Gottfried, genau. Jetzt vielleicht, dass es noch am nächsten geht. Der Friedensreiche, der Friedliche, der Shalom, Shlemo, ist das Jüdische. Das kommt von dem, es ist verwandt mit dem Wort Shalom, mit dem Frieden. Jerusalem, Stadt des Friedens. Und hier wird deutlich, dieses Vorbild auf Jesus. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden. Guck mal, das ist dasselbe, was wir jetzt über die Weihnachtszeit haben. Dieser Jesaja-Text. Ein Sohn wird geboren werden. Sein Name ist Friedefürst. Ja, da werden dieses Sohnes des Menschen und des Sohnes Gottes genannt. Und das vollzieht sich in seiner Person, und das ist eine Berufung. Und an dieser Stelle und nur an dieser einzigen Stelle im Alten Testament bei Salomo wird deutlich, dass das eine Gottesgabe ist. Das also nicht, das hat nicht mal mit dem Verhalten zu tun. Am ehesten vielleicht noch mit dem Verhalten. Aber was heißt das für uns? Dass dieser Zustand des Friedens nicht aus uns heraus geschieht, sondern aus dem Friedensfürsten und aus dem Innewohnen seines Geistes. Das ist also nicht etwas, was wir machen, sondern der Herr verschafft. Das ist aus seinem Will, aus seinem Ziel, aus seiner Gnade, aus seinem Reichtum, aus seiner Liebe heraus. Und deswegen sage ich das, wir müssen das einfach vorher nehmen, bevor wir uns die Zeit der Richter angucken. Die Zeit der Richter so schlimm und andererseits ermutigend die war, weil immer wieder Gott selber eingegriffen hat, war eingebettet in die Friedenszeit bei Josua, Ruhe ringsum, und die Friedenszeit bei Salomo, Ruhe ringsum. Die eine hatte die Verheißungen noch vor sich, man hätte denken können, sie haben die Verheißung ja geerntet. Die Verheißung, die nämlich Gott dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob gemacht hat. Dir und deinen Söhnen will ich dieses Land geben. Das hatten sie dann. Und Gott hat ihr Ruhe verschafft. Dann sah das aus, als hat sich die Verheißung Abrahams erfüllt. Aber eigentlich hat sie sich dann erst in Salomo erfüllt. Weil das Land zu erobern, ist ein ganz anderer Frieden als den Siegen, der über Salomo ausgeschüttet wird, der klügste König der Erde, der reichste König der Erde, seine Zeit war nicht zu sein. Es heißt, es gab so viel Gold und Silber zu der Zeit, dass das wie Ziegel geachtet wurde. Es war also, das war dann Frieden ringsum in der Fülle. Und ich sage das deswegen, wenn wir in unserem Leben Schwierigkeiten durchleben, hat es eher mit den Problemen der Richterzeit zu tun. Werden in den nächsten Wochen einfach ja mal zurückkommen, wird sich der eine oder andere wieder finden und sagen, okay, das ist so eine Situation, habe ich schon durchlebt oder bin ich gerade drin oder erinnere ich mich, oder was habe ich durch. Aber dem vorausgegangen, und das ist bei allen Gläubigen, ist dieser Frieden Gottes, die Ruhe ringsum von Josua. Das ist unser irdisches Maß. Alles Irdische ist verheißen. Aber das Himmlische, und da ist Salomo dann ein Vorbild, das kommt noch. Und deswegen lohnt sich auch solche Zeiten des Kampfes und der Rückbesinnung zu Gott, wenn die Menschen, mit denen wir zu tun haben, oder auch die Gemeinden, in denen wir dienen, durch solche schwierigen Phasen gehen, lohnt sich das, weil das Beste wirklich noch kommt. Amen.